Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo und guten Tag. Heute haben wir Besuch aus der Schweiz von Peter Schneider. Er ist Psychoanalytiker, Kolumnist, Hochschullehrer, wobei Peter Schneider in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, wie wir gleich hören werden. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Guten Tag, Frau Führer.
Das klingt nicht nach Schweiz, ne?
Manchmal, wenn man mich länger hört, sagen die Leute, dass ich doch recht helvetische Tönung habe.
Okay, na dann spitzen wir mal die Ohren.
Aber vielleicht am Radio gewöhne ich mich schneller ans Hochdeutsch da.
Sehen Sie am Radio?
Am Radio. Na.
Sie sind Psychoanalytiker. Bei Psychoanalyse denkt man natürlich sofort an Freud, das ist klar, und an die Couch. Ja. Wie sieht die Couch aus, die in Ihrer Praxis in Zürich steht?
Schwarz, Mies van der Rohe. Ich glaube, sie könnte ein bisschen bequemer sein, weil diese Kopfrolle da, die sitzt immer so komisch im Nacken. Aber da ich nicht drauf liegen muss, mir das egal.
Ach so, dieses schwarze Leder, gesteppte Lederbauhausteil.
Genau das, ja.
Also überhaupt nicht Freud-Stil mit
Teppich und so.
Teppich
nein.
Und Kissen. Nein. Und da liegen dann alle Ihre Analysanden drauf?
Nicht alle, so 50-50. Also manche sitzen, manche liegen.
Und wegen der unbequemen Kopfrolle schläft auch niemand ein?
Nein, ist, glaube ich, wirklich noch nie passiert. Früher, als ich noch so eine andere selbstgebastelte Couch hatte, ist mal jemand eingeschlafen, aber auch nur einmal.
Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die Zeiten, als Psychoanalyse Kult war. Das war zu der Zeit, als man auch noch unheimlich gespannt jedes Jahr auf den neuen Film von Woody Allen gewartet hat. Also das ist schon eine ganze Weile her. Aber es gibt sie noch, die Psychoanalyse. Unser heutiger Gast, Peter Schneider, betreibt sie in eigener Praxis in Zürich. Herr Schneider, Sie sind Jahrgang 1957, heute also 66 Jahre alt. Wann haben Sie beschlossen, Psychoanalytiker zu werden?
Mit 14, glaube ich.
Mit 14?
Ja, es war ja tatsächlich auch schon, die Woody Allen-Filme sind 70er, ne? So die typischen. Ja, das war natürlich so der Nachklang der Studentenbewegung. Da war Psychoanalyse sehr en vogue. Ich habe angefangen, mein erstes Buch von Freud waren die 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie, was für einen 14-Jährigen natürlich 2 Anforderungen erfüllt. Es geht um Sex und ist trotzdem irgendwie was Seriöses, kann man nichts sagen. Vorher wollte ich Chemiker werden, dann wollte ich Journalist werden und dann wollte ich Journalist und Psychoanalytiker werden. Also ich hatte so verschiedene Fälle, aber das mit der Psychoanalyse und doch irgendwie dem Journalismus hat sich dann irgendwie durchgezogen.
Zu Journalismus kommen wir noch. Wir bleiben mal noch ein bisschen bei der Psychoanalyse. Okay, mit 14 Chemiker haben Sie fallen lassen. Was haben Sie denn dann getan, um das zu werden? Schule, was haben Sie studiert?
Ist wieder sehr untypisch. Ich habe zuerst mit Literaturwissenschaft angefangen und Philosophie im Nebenfach, habe dann ins Hauptfach Philosophie gewechselt und Literaturwissenschaft im Nebenfach gemacht. Ich wollte eigentlich nie Medizin, nie Psychologie studieren. Also ich war immer auf der Linie, was Freud die Laienanalytiker genannt hat. Ich bin dann so auf sehr verqueren und eigenwilligen Wegen dann zur psychoanalytischen Ausbildung gekommen, bin deshalb auch nach Zürich ans psychoanalytische Seminar. Das war damals die linke Abspaltung aus der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung
Was haben Sie sich denn damals erwartet von der Psychoanalyse? War das etwas, was Sie sozusagen für sich, Leidensdruck, Ihre Symptome, oder wollten Sie auch diese Arbeit gerne machen?
Es war alles zusammen. Also es war der eigene Leidensdruck. Also wie ich aufgewachsen bin, war teilweise nicht ganz einfach. Meine Mutter war todkrank zu der Zeit. Sie hat es dann überlebt und ist trotzdem relativ früh gestorben. Was mir gefallen hat, ist an der Psychoanalyse, dass es diese Unterscheidung zwischen krank und gesund so nicht gab. Aber mein eigener Leidensdruck war natürlich der, ich war ein heftiger Zwangsneurotiker und wollte deshalb auch selber eine Psychoanalyse machen.
Wie hat sich das geäußert?
Ach Gott, Listen und ständig damit beschäftigt, was muss man dann jetzt machen? Und Listen, die so weit gingen, dass ich, was fand ich, Bart putzen, mir in die Agenda geschrieben habe. Und davon habe ich noch so eine Art von Gegentendenz-Intus. Also ich trage immer noch viel in die Agenda ein, aber alles, was mit Formularen, Zwängen, Bürokratie oder sonst was zu tun hat, hasse ich wie die Pest.
Man muss ja, um Psychoanalytiker zu werden, selbst analysiert werden. Dieser Zwangsneurose ist dadurch dann aufgelöst worden?
Ja, die ist irgendwie verschwunden. Man weiß auch nie so genau, wie eng das jetzt mit einer eigenen Analyse zusammenhängt, aber die war dann mal weg, ja.
Das ist ja im Allgemeinen eine langwierige und teure Ausbildung. Sie müssen dafür dann selbst bezahlen, für diese Lehranalyse, für die Ausbildung auch. Ist das in der Schweiz auch so?
Das ist in der Schweiz auch so, aber ich hatte einen sehr netten Psychoanalytiker, Mario Ertheim. Ich glaube, den kennt man auch in Berlin und
ja,
Deutschland.
Ethno-Psychoanalyse,
genau. Ich habe 70 Franken damals die Stunde bezahlt, was auch in den 80ern eher ein niedriges Honorar war. Und die Tradition setzt sich eigentlich auch noch fort. Also bis hin zu manchmal Gratis-Analysen. Aber allzu viel kann man sich davon dann auch nicht leisten.
Und dann haben Sie dann gleich Ihre eigene Praxis eröffnet?
Ja.
Und hatten Sie da nicht vielleicht auch so ein bisschen Muffensausen? Ich meine, da kommen dann Menschen zu Ihnen,
klar,
die schwer leiden und vertrauen Ihnen ihre Sorgen an, sage ich mal, neutral. Und Sie müssen jetzt das Richtige tun und sagen?
Ja, klar. Also der Anfang ist sicher nicht leicht. Also ich habe das immer, es gibt diesen Titel, die Angst des Tormanns vom Elfmeter. Und ich habe das immer die Angst des Psychoanalytikers vor der Deutung genannt. Also man fühlt sich da schon ein bisschen komisch. Also man kann dann aus dem eigenen Anfang vielleicht auch besser verstehen, wie das für AnalysantInnen ist, die dann sich zum ersten Mal auf die Couch legen. Für mich war das natürlich eine großartige Geschichte, mit meiner Vorgeschichte endlich damit anfangen zu können, aber es hat schon irgendwas Merkwürdiges. Vielleicht ist es sogar für einen Psychoanalytiker merkwürdiger als für die AnalysantInnen.
Und dann haben Sie gesucht nach dem Ödipus-Komplex und dem Penisneid und der Sublimierung und der Verdrängung, all diese schönen Begriffe, die ja in die Alltagssprache eingeflossen sind. Also waren Sie so ein beinharter, klassischer Freudianer?
Ich war Verschiedenes, glaube ich. Also beinhart und klassisch war ich da, wo ich gefunden habe, sozusagen dieses Reformerische geht mir so auf den Keks wie Eugen Drewermann oder, Dorothee Sölle, also so eine Art so Weichspül-Anpassungsideologie inzwischen.
Ging es aber um Theologie?
Naja, es hat gewisse Berührungspunkte manchmal da mit der Theologie. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass ich diesen Umweg genommen habe. Also ich habe auch wirklich so Freud-Philologie betrieben und gezeigt, warum Freud dann doch, selbst wenn er irgendeinen Blödsinn sagt, wenn man es richtig interpretiert, ist es ganz, ganz besonders scharfsinnig. Also die Phase habe ich natürlich auch mitgemacht. Und inzwischen würde ich sagen, das klingt jetzt blöd, also bin ich da sehr relaxed. Das hat aber auch theoretische Gründe, warum ich zum Beispiel den Ödipus-Komplex und den Penisneid Humbug finde. Aber das auszuführen, ich glaube, da müssen wir noch mal 3 Stunden Abendsendung machen.
Na, ich finde auf jeden Fall interessant festzuhalten, dass Sie ja offenbar sich für die Psychoanalyse entschieden haben, zum einen aus eigener Betroffenheit, also Sie haben gelitten unter etwas, und zum anderen aber auch aus einer Art offenbar intellektueller Neugierde und Vergnügen an der Lektüre dieser theoretischen Schriften.
Also wenn man damals irgendwie dabei sein wollte, jetzt rein theoretisch blieb einem Marx oder Freud. Wir haben auch so Max-Lesegrüppchen mal gehabt, also auch schon in jungen Jahren. Aber das hat mich einfach nicht so angemacht. Also Freud fand ich einfach wesentlich interessanter. Eben auch diese Mischung aus subjektiv etwas damit anfangen können und das gleichzeitig noch theoretisch betreiben können und dann noch praktisch betreiben zu können, das habe ich schon ziemlich toll gefunden.
Peter Schneider ist Psychoanalytiker in eigener Praxis in Zürich. Er ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und Sie üben diesen Beruf jetzt seit ungefähr
35 Jahren
aus. Sie haben gerade gesagt, theoretisch haben Sie sich entwickelt. Sie folgen anderen Theorien heute als damals. Sind Sie heute auch ein anderer Analytiker?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, Erfahrung macht einfach viel, viel aus. Ich glaube nicht, dass es alles ist. Also ich kenne junge Kolleginnen eben auch aus der Supervision, die wirklich ein gutes Gespür dafür haben. Aber es ist nur eine gewisse Ruhe, tut mir jedenfalls noch gut. In gewissem Sinne bin ich aber auch wieder zu den Ursprüngen zurück. Also wenn man an die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie denkt, das wäre so eine Steilvorlage für all die Gender-, Trans- und sonst was Debatten gewesen. Also diese Vorstellung, dass es eben nicht eine einheitliche Sexualität gibt, dass die nicht binär strukturiert ist, sondern dezentriert und all das Zeug. Und das hat Freud dann wirklich mit dem Ödipus-Komplex verkackt und die anderen dann mit ihm. Also heute gibt's wieder so zaghafte Versuche, das auch wieder aufzuholen. Aber man hätte wirklich 1905 mit den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, also hätte man eine gute Karriere jetzt zum Beispiel, was Trans-Themen angeht, für die Psychoanalyse hinlegen können.
Lassen Sie uns nochmal in Ihre Praxis gucken, Herr Schneider. Haben sich denn die Symptome verändert, mit denen die Leute zu Ihnen kommen? Also waren vor 35 Jahren, weiß nicht, mehr Zwangsneurosen, heute mehr Depressionen oder gibt es da keine Trends zu beobachten?
Ich glaube, eine psychoanalytische Praxis ist nicht so sehr dafür geeignet, Trends zu beobachten, weil dafür ist doch der Patientinnen-Durchsatz zu gering. Also die meisten bleiben ja irgendwie länger. Und außerdem ist die Psychoanalyse nicht so symptomorientiert. Also man könnte natürlich sagen, also der eine ist mehr zwanghaft, der andere ist mehr depressiv. Aber es sind ja Geschichten, die man hört, also aus der Lebensgeschichte.
Wen schicken Sie denn weg?
Ich schicke eigentlich niemanden weg. Das ergibt sich eigentlich immer von selber, dass sich das vielleicht nicht passt oder dass sich irgendwas sehr schnell klärt und es gar nicht irgendwas für eine Psychoanalyse ist oder wo man denkt, da profitiert jemand von einer Psychoanalyse.
Da schicken Sie dann schon jemanden weg, wenn Sie sagen, das ist jetzt nichts für eine Psychoanalyse. Was ist denn zum Beispiel nichts für eine Psychoanalyse?
Flugangst. Nehmen wir das mal. Also das ist ein Standardbeispiel von mir. Also eben, wenn die Mutter Pilotin war und der Vater irgendwie Flugzeugmotoren gebaut hat, dann mag das eine biografische Geschichte haben. Aber ansonsten, glaube ich, beißt man sich an dem die Zähne aus. Und da würde ich eher zu einer Temesta vom Fliegen raten als zu einer Psychoanalyse.
Die Menschen kommen ja, nehme ich mal an, im Allgemeinen, es gibt sicher auch, früher gab es zumindest Leute, die sagten, ach, ich mache mal eine Psychoanalyse so aus Neugierde, als die Psychoanalyse noch Kult war. Das ist sie ja jetzt irgendwie nicht mehr so. Also ich nehme mal an, die Menschen kommen mit einem Leidensdruck. Es kommt wahrscheinlich auch eine bestimmte Gesellschaftsschicht zu ihnen, nehme ich mal an.
Ja, aber die ist doch breiter, als man denkt.
Also, aber es ist schon ein akademisches Publikum in der Analyse, oder?
Nicht zwingend, nein, aber vermutlich, nein, es gibt schon, wahrscheinlich sind sie überrepräsentiert. Das stimmt, aber es ist nicht ein klassisch akademisches Publikum, das muss ich auch sagen.
Geht denn so eine Analyse bei Ihnen immer erfolgreich zu Ende oder gibt es auch Menschen, an die Sie denken, wo Sie denken, oh, gescheitert, da habe ich nichts ausrichten können?
Das ist immer schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, das ist nicht so symptomorientiert, wo man also, wenn man Ausschlag hat, kriegt man eine Salbe und entweder geht der Ausschlag mit der Salbe weg oder er geht nicht weg. Ja, aber wirklich grob gescheitert fällt mir im Moment kein Fall ein. Ja. Es gibt auch manchmal seltsame Verkehrungen, also dass Menschen irgendwie sagen, das haben sie wirklich damals toll gemacht oder so. Und denke ich, was habe ich denn da gemacht? Das berichten auch Freunde von mir. Und umgekehrt mindestens ein Fall, den habe ich jetzt gerade in Erinnerung, zwei Abbrüche, den ich aber wirklich für einen sehr erfolgreich behandelten Fall, wo tatsächlich auch die Symptome, die so fixiert im Vordergrund standen, plötzlich auf einmal weg waren. Und das, denke ich, das ist schon der Analyse geschuldet.
Und zwei Abbrüche heißt, die Person hat zweimal die Analyse abgebrochen,
genau,
und ist dann,
genau,
aber wiedergekommen.
Ist dann wiedergekommen und irgendwann war es dann auch fertig und wir haben uns später mal getroffen und das war sozusagen wie aus dem Bilderbuch.
Die Leute kommen dreimal in der Woche zu Ihnen über Jahre.
Teils noch viermal, aber dreimal ist jetzt, drei bis zweimal hat sich jetzt so eingependelt.
Und erzählen wahrscheinlich nicht immer wahnsinnig neue, spannende Geschichten. Es gibt ja diese berühmten Karikaturen mit den schlafenden Analytikern. Ich will jetzt gar nicht, ob Sie mal eingeschlafen sind, aber...
Einmal bin Sekundenschlafen vom eigenen Schnarchen wach geworden. Das war mir wahnsinnig peinlich.
Ja, aber langweilig ist es doch wahrscheinlich schon manchmal, oder?
Jein, würde ich sagen. Also es gibt sicher Momente, wo man dann auch, besonders wenn einem selber nichts Dolles jetzt dazu einfällt, dann gibt es sicher irgendwie was Prickelnderes. Aber eigentlich Geschichten zuzuhören, wird nicht so schnell langweilig. Und ab und zu weiß man dann ja doch noch was Schlaues zu sagen.
Na, ich dachte, weil Sie ja so viel anderes noch nebenher machen. Sie waren Hochschullehrer, das haben Sie aufgegeben vor 2,5 Jahren in Berlin und Bremen und in Zürich. Und Sie schreiben regelmäßig für verschiedene Schweizer Tageszeitungen. Mhm. Sie hatten auch mal am Radio gearbeitet.
Am Radio?
Am Schweizer Radio.
Wie sagt man denn hier eigentlich?
Im.
Im, okay.
Zum Beispiel schreiben Sie diese Kolumne im Tagesanzeiger, Lesende fragen Peter Schneider.
Antwortet.
Und da kommen dann so Fragen wie, warum ist Vertrauen in Geldfragen so wichtig? Oder gilt bei Prominenten die Unschuldsvermutung nicht? Oder auch, warum gibt es nicht mehr Mächtige, die Gutes tun? Da habe ich mich gefragt, in welcher Eigenschaft werden Sie da eigentlich gefragt und antworten?
Das ist eine gute Frage. So möchte ich auch immer am meisten meine Kolumnen anfangen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Für mich ist das eine Art von Meta-Expertise. Es gibt Dinge, ich wäre so der klassische Armchair-Philosopher. Also ich gehe ja nicht so ins Feld forschen, außer mit den Patientinnen vielleicht. Aber es gibt natürlich manche Sachen, da ist die Logik in einer Fragestellung oder in einer üblich gegebenen Antwort schon so schräg, dass man das ohne Fachexpertise sozusagen eben mit einer Art sprachphilosophischer Expertise eigentlich schon mindestens canceln kann.
Durch Zurücklehnen im Sessel. Also das sind echte Leserfragen.
Ja, das sind echte Leserfragen, ja.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Und warum machen Sie das überhaupt, diese Kolumnen?
Oh, man verdient nicht schlecht damit. Also eine satirische Kolumne habe ich ja auch noch. Ich glaube, die eine habe ich 2004, die andere 2005 angefangen. Also es gibt auch Routine und Geld.
Peter Schneider. Offen, wie man es gewohnt ist von Psychoanalytikern. Peter Schneider schreibt nicht nur für Zeitungen, er hat auch eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht. Eines möchte ich herausgreifen, es heißt Normal, gestört, verrückt, über die Besonderheiten psychiatrischer Diagnosen. Was ist denn das Besondere an psychiatrischen Diagnosen? Ich nehme mal ein Beispiel, Depression oder Diabetes.
Ja, bei der Diabetes haben Sie einen Laborwert, der bestimmt werden kann. Bei der Diabetes käme ich jetzt nicht genügend aus, aber das kann sich mal ändern, irgendwie, dass man wie beim Blutdruck irgendwie den Wert ändert, was ist zu hoch, was ist zu niedrig. Das sind so evidenzbasierte Werte, aber sie haben eben ein Laborsubstrat sozusagen der Krankheit. Das haben sie bei den psychiatrischen Diagnosen nicht, das sind rein klinische Diagnosen.
Also auf Erfahrung?
Auf Erfahrung, ja, und da gibt's, und das wird dann auch immer wieder in den Manualen neu umdefiniert, also gibt's Diagnosekriterien, aber sie haben auch keine, kognitive Verhaltenstherapeuten würden das mit ihren Manualen vielleicht bestreiten, aber ich glaube, die sehen es auch ein, dass das so einfach nicht funktioniert. Sie können nicht eine klare Behandlung, die jetzt ursachenorientiert ist, machen. Das ist zum Beispiel anders als vielfach in der somatischen Medizin. Also auch die Antidepressiva wirken zur Teil, auch nicht bei allen und immer, obwohl der zunächst mal unterstellte Wirkmechanismus sich als falsch herausgestellt hat.
Also so eine Diagnose ist ja wichtig, also zum einen, um etwas überhaupt zu identifizieren, zu isolieren. Und dann benennen wir etwas als eine Krankheit oder eben auch nicht. Kann ja auch Diagnose sein, ist nichts los. Und auch eben, um überhaupt eine Behandlung zu beginnen. Jetzt gibt's ja in der somatischen Medizin immer mal wieder neue Erkenntnisse. Nicht unbedingt immer so ein Durchbruch, aber ein berühmter ist ja Magengeschwür. Ne, galt mal als psychisch und so. Ja. Dann wurde dieses Bakterium entdeckt und die armen Menschen, die vorher jahrelang Rollkuren gemacht haben und operiert worden sind und so weiter, mussten plötzlich nur noch Antibiotika schlucken.
Oder in psychosomatischen Kliniken.
Ja, genau. Gibt es denn etwas Vergleichbares auch auf dem Gebiet der psychischen Erkrankung? Wo man sagt, tja.
Ja. Es hat in der Pharmakologie natürlich gewisse Durchbrüche gegeben, also die Antipsychotika. Auch die Antidepressiva sind ja nicht einfach wirkungslos, aber etwas Vergleichbares wie Antibiotika zum Beispiel, also jetzt nicht nur fürs Magengeschwür, sondern ja überhaupt, also ein derartig großer Durchbruch. Also auch Freud hat sich da, was das Therapeutische angeht, wahrscheinlich überschätzt. Natürlich ist es ein gewisser Durchbruch, wenn man unbewusste Prozesse auch mit in das Denken und in das Therapieren einbezieht. Aber so sind das die Osteopathen, bei denen es so Knacks macht, wenn die irgendwie so. Das ist ja nur doch sehr selten. Und eben auch in der somatischen Medizin gibt es Bereiche, wo es das tatsächlich gibt, wenn man wirklich ein Gelenk einrenkt, und Bereiche, wo das eben auch alles so langsam und sonst was geht und man nicht genau weiß, wer ist auch sonst weggegangen. Also.
Naja, aber wenn man jetzt dem folgt, was Sie sagen, also psychiatrische Diagnosen beruhen im Grunde genommen auf einer Übereinkunft. Also erst eine Übereinkunft sozusagen in der Ärzteschaft. Wir nennen das ist das und das.
Ja.
Und dann aber auch eine Übereinkunft mit der Gesellschaft.
Ja. Also aber wie Sie gesagt haben, eben man isoliert Krankheiten. Das hat sich in der somatischen Medizin als sehr fruchtbar erwiesen.
Aber nicht in der Psychiatrie. Und ich wollte jetzt ein Beispiel nennen von wegen Übereinkunft. Sie haben auch das Beispiel in Ihrem Buch, wie durch einen Satz eine Krankheit verschwand, nämlich Homosexualität, wo plötzlich hunderte von Millionen Menschen nicht mehr krank waren.
Das ist ein toller Erfolg.
Weil das eben aus, also da geht es jetzt um die Weltgesundheitsorganisation, rausgenommen worden ist. Also so eine Übereinkunft kann man ändern, aber man kann ja auch die Grenzwerte für Bluthochdruck ändern.
Ja, aber beim Bluthochdruck gibt es gewissermaßen Erkenntnisse. Man kann sagen, also wir haben jetzt in so und so vielen Studien und Metastudien gezeigt, dass, 130 systolisch, so und so viel distolisch, dass das gar nicht mit einer, wenn man bis dahin geht, also ist das relativ ungefährlich noch. Wir können das ein bisschen raufsetzen. Oder wir stellen fest, das Risiko für Gefäßerkrankungen steigt schon ab 120, also setzt man den Wert wieder runter. Das sind Erfahrungswerte. Das ist bei den psychiatrischen Erkrankungen, ist das halt ein bisschen schwieriger. Also ich meine, Suizidprophylaxe, da muss man natürlich schnell was tun. Aber manchmal glaube ich auch, dass viele Psychotherapeuten sich so als so eine Art Notfallpsychiater mit Blaulicht auf dem Kopf sehen. Also wenn man nicht sofort jetzt den Behandlungsplatz kriegt, passiert dann irgendwas ganz Schreckliches und nach 2 Monaten ist das schon chronifiziert. Das finde ich jetzt meinerseits ein bisschen Wichtsackgetue, obwohl ich das Problem der Unterversorgung zum Beispiel jetzt überhaupt nicht kleinreden will.
Ich würde gerne noch mal bei dem Beispiel der Homosexualität bleiben, weil da sieht man ja, dass diese Entpathologisierung nicht von der Ärzteschaft ausging, nicht von den Psychiatern, sondern im Grunde genommen von den Betroffenen. Ne? Also der berühmte Film Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, die Situation, in der er lebt, der ist von 1971.
Ja klar, das ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, die man da gefunden hat und gesagt hat, die sind jetzt doch gesund. Ich glaube, von der American Psychiatric Association ist es schon in den 70er Jahren entpathologisiert worden. Ist, glaube ich, erst in 92 aus der WHO-Liste gestrichen worden. Und die Psychoanalytiker haben eben, Schande auf ihr Haupt, da noch viel länger dran festgehalten.
Und es hilft ja auch nicht allen. Also jetzt Depressiven zum Beispiel wahrscheinlich nicht, zu sagen, du bist gar nicht krank.
Das würde wenig nützen. Das hat ja mit der Antipsychiatrie jetzt also einfach nur die Umkehrung aller Werte. Das bringt halt auch nicht viel. Und ich glaube, dieses vielfach geäußerte Gerücht, also dass die Leute einfach mit jedem Wehwehchen dann zur Psychotherapeutin rennen, weil sie gar nicht mehr fähig sind, irgendwie was zu ertragen. Ich glaube, das ist eben das Gerücht. Also das ist nicht so, als wenn man den Leuten sagen muss, ihr seid gar nicht krank und Depressivität ist schon okay.
Der Psychoanalytiker Peter Schneider hat ein Buch über die Besonderheit von psychiatrischen Diagnosen geschrieben, die eben anders als die in der körperlichen Medizin sich im Allgemeinen nicht auf irgendwelche Laborwerte stützen können oder dass ein Bein gebrochen ist, ist ja ziemlich offenkundig. Also da gibt es einfach körperliche Merkmale. Und wir haben gerade gesprochen darüber, dass das eine Übereinkunft ist, die auch aufgekündigt werden kann. Siehe Homosexualität, galt mal als Krankheit, gilt heute nicht mehr als Krankheit. Dann gibt es noch so ein anderes Feld, wo, das haben Sie gerade so ein bisschen angedeutet, so etwas in Mode ist. So, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren waren die multiplen Persönlichkeitsstörungen total en vogue.
Ja.
Davon redet man heute gar nicht mehr.
Selten noch. Also es gibt noch die dissoziativen Störungen. Ich habe einen Freund, der hat das tatsächlich mal auch in der Praxis erlebt. Mir ist das nie untergekommen. Das war natürlich in diesem Zusammenhang, was dann hinter so Hardcore-Verschwörungstheorie gewesen ist, mit der Vorstellung von einem massenweisen Kindsmissbrauch, satanischen Kindsmissbrauch. So in den 80er Jahren ist das sehr im Aufschwung gewesen. Dann hat man diese Fälle auch gehabt, ich glaube irgendwo im Sauerland, wo dann ganzes Dorf sich so Salem-artig wechselseitig beschuldigt hat, was sich dann aber in Luft aufgelöst hat. Andererseits haben sich natürlich viele Fälle oder die Häufigkeit von sexuellem Missbrauch von Kindern dann allerdings auch gezeigt, aber das war, glaube ich, nicht der Grund dafür, dass das dann so gehypt wurde. Also die Diagnose, die gibt's, aber sie ist eben wieder sehr geschrumpft.
Naja, aber ist ja eine spannende Frage, nicht? Was wir als Krankheit ansehen oder nicht, umstritten nach wie vor ADHS bei Kindern. Gibt's das wirklich? Sind das nicht nur einfach Zappel-Philipp-Jungs und schickt die doch mal raus aufs Land und lass die nicht den ganzen Tag 7 Stunden in der Schule auf dem Hintern sitzen? Ist gar keine Krankheit.
Ja, aber das ist auch ein Missverständnis. Also natürlich ist ADHS in gewissem Sinne schulinduziert. Also wenn es keine Schulen gäbe und wenn man einfach die Kinder in den Wald ließe und auch in Kauf nehmen würde, dass vielleicht nur 95% der Kinder unverletzt wieder aus dem Wald zurückkehren, können wir sagen, alles okay, aber es gibt ja nun mal ein Schulsystem, also das sind manchmal so Vorstellungen wie von einer Gesellschaft ohne Gesellschaft. Und wenn es die Gesellschaft nicht gäbe, dann gäbe es eigentlich auch gar nicht die Krankheiten, die alle gesellschaftsbedingt sind. Und das ist eine etwas naive Vorstellung.
Naja, aber trotzdem, die Gesellschaft kann sich ja auch ändern. Siehe Homosexualität. Ja. Also ich meine, im Grunde genommen, dahinter steckt doch dann auch eine politische Forderung.
Ja, also sie ist ja auch dabei, sich zu ändern. Also wenn Sie die Diskussion über Neurotypizität und Neurodiversität sehen, also der Autismus ist ja auch von der psychischen Krankheit zu einer Art von neurodiversen Form von Behinderung geworden. Und dann merkt man, dass man Rücksicht auf die Bedürfnisse von AutistInnen nehmen muss. Es gibt zum Beispiel jetzt irgendwelche in Supermärkten die stillen Einkaufsstunden. Und das ist eben für neurodiverse Leute ist das wirklich ein Segen.
Ja, aber es ist doch auch für die Betroffenen jetzt wichtig zu wissen, also bin ich jetzt krank? Bin ich pervers? Ich Homosexueller? Oder ist es die Gesellschaft? ich bin gar nicht krank. Und das kann man ja übertragen, auch auf ADHS oder man weiß ja zum Beispiel, Langzeitarbeitslosigkeit macht auch krank. Sollte man dann den Kranken behandeln oder die Langzeitarbeitslosigkeit?
Ich fände es immer etwas zynisch zu sagen, jetzt ändern wir erstmal die Gesellschaft und dann behandeln wir die Einzelnen. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Ich würde auch eher bei der Langzeitarbeitslosigkeit ansetzen, als jetzt den Leuten Benzodiazepin,
schweres Beruhigungsmittel,
zu verordnen. Also da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber ich glaube, man kann ja nie das, was ich gesellschaftsfreie Gesellschaft genannt hat, sozusagen eine Gesellschaft hat immer irgendwelche Bedingungen, die zu irgendetwas führen. Und natürlich muss man versuchen, das möglichst menschengemäß und menschenfreundlich auszustatten. Also eben wie man SozialhilfeempfängerInnen plagt. Das ist ja wirklich Hanebüchen. Also da könnte man sicher mehr für ein besseres Wohlbefinden sorgen. Aber das will man natürlich nicht. Aber wäre gar nicht so absurd.
Aber Ihr Ansatz scheint ja trotzdem eher einer zu sein, auch wenn man sagen kann, gut, es gibt Krankheiten, trotzdem lasst doch die Leute mehr so sein, wie sie sind. Also das Beispiel, diese Supermärkte für Autisten, dann keine Musik, keine Beschallung, so etwas.
Ja, oder Nachteilsausgleiche an Universitäten, also längere Prüfungszeiten für ADHSler oder was immer. Ich finde das also sehr fortschrittlich und vernünftig.
Also etwas von der Normierung abkommen, ein entspanntes Nebeneinander.
Ja, und in gewissem Maße wird das wahrscheinlich sogar bei der Depression funktionieren, obwohl es einem, man wird nicht depressiv plötzlich, wenn man da lockerer drüber reden könnte. Aber was, glaube ich, schon hilft, ist auch dieses Abkommen von der Verdinglichung. Man kann nicht zu einer Ärztin kommen und sagt, ja, irgendwie geht es mir schlecht. Und dann macht die mal einen Hirnscan und sagt, ja, kein Wunder, Sie haben da vorne im Frontallappen haben Sie eine Depression. Und dann sagt man, ja, das erklärt natürlich vieles. Also so funktioniert das ja nicht. Und das macht
das Stichwort ganzheitliche Medizin.
Ja, genau, das ist eben das Problem. Also das mit der ganzheitlichen Medizin ist ja ansonsten, würde ich eher die Finger davon lassen, weil das Isolieren in der somatischen Medizin ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Das ist bei psychischen Erkrankungen eben so schwierig, weil da tatsächlich alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Ein Kritiker auf Amazon hat geschrieben, es sei ein Scheißbuch, ich scheine sogar Sympathien für die Homöopathie zu haben. Dabei hatte ich das nur als Modell sozusagen gescheiterter Ganzheitlichkeit geschildert, an das man aber natürlich in der Psychotherapie wieder irgendwie rankommt. Als Psychoanalytiker würde ich ja nicht sagen, jetzt erzählen Sie mal nicht da von Ihrer Mutter und dem Zeug jetzt. Was ist denn genau Ihr Symptom oder so? Was ja vielleicht bei einer Internistin okay ist, wenn die nicht viel Zeit hat.
Mir ist aufgefallen, Herr Schneider, Sie schreiben ja eine ganze Reihe von Büchern. Ich glaube, die eine speisen sich aus den Kolumnen, die Sie veröffentlicht haben.
Und das sind einfach Sammlungen der Kolumnen.
Und die anderen, ich habe so den Eindruck, Sie nehmen gern die Voraussetzungen des Wissens oder der Theorie überhaupt in den Blick. Also Sie haben schon einen Hang ins Philosophische oder ins Wissenschaftshistorische zumindest, ne?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch wichtig, gerade wenn man sowas wie Psychoanalyse betreibt. Also es wird ja immer auch gestritten, ist die Psychoanalyse eine Wissenschaft? Ist sie keine? Ist sie doch mehr Theologie oder so?
Und ist die Literaturwissenschaft eine Wissenschaft?
Ach ja, genau, eben. Oder die Philosophie selber. Also ich glaube, zum einen muss man sich davon verabschieden, dass es eine Wissenschaft gibt oder eine wissenschaftliche Methode. Gerade in der Psychoanalyse ist es nicht schlecht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die sogenannten psychoanalytischen Erkenntnisse anders zustande kommen oder auch, dass die psychoanalytische wissenschaftliche Literatur vielleicht eher einen Stellenwert hat wie Texte in der Philosophie und nicht wie ein Physiklehrbuch, was ja hinter der aktuellen Forschung auch immer heillos hinterherhinkt. Bis das mal so in die Schulen eingedrungen ist, was jetzt Forschung ist, interessiert man sich schon wieder für ganz andere Sachen. Und das ist vielleicht das, was ich mit diesem Armchair Position meine. Ich habe natürlich keine Ahnung von den Feinheiten der Physik, aber manche Sachen kann man auch durch reines Denken herausfinden.
Und immer schön im Sessel sitzen bleiben.
Ja, dabei. Das sowieso.
Peter Schneider ist Psychoanalytiker in der Schweiz, Schweizer Staatsbürger seit 1992, glaube ich. Ne? Geboren, aufgewachsen in Deutschland, perfekt integriert in der Schweiz. Was würden Sie denn sagen, ist der größte Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland oder auch zwischen Zürich und Berlin?
Für mich persönlich, aber das ist meine momentane Paranoia, also wenn ich an Wagenknecht und an die AfD denke, fühle ich mich, obwohl wir eine sehr starke rechtskonservative Partei, die SVP, haben, fühle ich mich, was so meine Querfront-Paranoia angeht, in der Schweiz einfach sicherer. Also nicht, dass ich mich hier wahnsinnig bedroht fühle, aber da habe ich mehr Vertrauen in das politische System, wenn Sie so wollen. Also,
mehr Vertrauen in das Schweizer System als in das deutsche.
Ja. Aber wie gesagt, also ich bin im Moment leicht auf Querfront-Paranoia gebürstet. Vielleicht übertreibe ich da auch.
Sagt Peter Schneider. Heute zu Gast in Berlin. Er hat hier nämlich noch nicht nur einen Koffer, sondern eine ganze Wohnung und wohnt aber ansonsten in Zürich. Danke. Ja. Für den Besuch, Herr Schneider.
Vielen Dank für das schöne Gespräch mit Ihnen.